Das ist die Episode 125 im Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Wie gut kennst du dich eigentlich mit Themen wie Buchhaltung, Rechnungswesen, Kostenstellen, Deckungsbeitrag, Projektergebnisrechnung und so weiter aus? Gar nicht? Gut, dann geht's dir sehr ähnlich wie mir. Ich habe das zwar irgendwann im Studium mal in einer Vorlesung gehabt, aber das ist gefühlt schon wirklich, wirklich sehr lange her. Und wenn ich mit meinen Kunden spreche, ja, dann merke ich, dass ich da nicht wirklich alleine bin. Und aus diesem Grund habe ich mir für die heutige Episode in den Podcast Hans-Peter Rühl eingeladen. In meinem Gespräch mit Hans-Peter erfährst du, was es eigentlich mit Rechnungswesen auf sich hat und wie da irgendwie alles zusammenhängt, was Deckungsbeiträge sind, was es eigentlich genau mit Kosten auf sich hat und noch vieles mehr. Herzlich willkommen zum Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Projektleiter, Berater, Trainer und Coach für Projekte im Maschinenbau. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die ihre Engineering-Projekte zum Erfolg führen wollen, die wissen wollen, wie professionelles Projektmanagement funktioniert und für die, die mit ihrer Karriere als Projektleiter so richtig durchstarten wollen. Egal ob du Projektleiter, Teamleiter oder Entwicklungsleiter, Mitarbeiter im Projektbüro oder Unternehmer bist, in diesem Podcast erfährst du, was es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen, Termine und Budgets einzuhalten und natürlich dein Projektteam zu führen. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Und heute begrüße ich ganz herzlich einen weiteren Experten zum Gespräch hier im Podcast, Hans-Peter Rühl. Hans-Peter und ich kennen uns über die Wirtschaftsjunioren. Die Wirtschaftsjunioren, das ist ein Verband junger Fach- und Führungskräfte und Unternehmen. Und wir waren beide über viele, viele Jahre da aktiv, sind uns da natürlich auch immer mal wieder über den Weg gelaufen. Hans-Peter ist Diplom-Betriebswirt, hat dann nach seinem Studium in den unterschiedlichsten Rollen, vor allem auch im Ausland gearbeitet. Finde ich super spannend, kommen wir vielleicht später nochmal kurz drauf. Und heute ist Hans-Peter als Trainer in dem ganzen Bereich ja Finanzen, Rechnungswesen, würde ich sagen, unterwegs und schafft es vielleicht durch eine spezielle Sichtweise auf das ganze Thema, seinen Kunden hier immer mal wieder die Augen zu öffnen. Ich habe heute Hans-Peter hier in den Podcast eingeladen, weil ich in meinen Projekten immer wieder wahrnehme, dass wir als Ingenieure oft einfach ja viel zu wenig wissen rund um betriebswirtschaftliche Themen, Finanzen, Rechnungswesen und so weiter haben. Und genau darüber möchte ich heute mit Hans-Peter sprechen. Lieber Hans-Peter, herzlich willkommen im Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich total, dass du mit dabei bist.
Super, lieber Jörg, dankeschön. Ich freue mich genauso und bedanke mich zunächst mal herzlich für die Einladung und bin jetzt echt gespannt aufs Gespräch. Das ist ja schon mal spannend, was du angedeutet hast.
Ja, ich auch, genau. Also ich hab's ja eingangs schon gesagt. Ich nehme wahr, dass wir Ingenieure einfach relativ wenig Wissen rund um so betriebswirtschaftliche Themen haben. Ja, also wir haben es vorhin im Vorgespräch kurz gesagt, ich habe ja Maschinenbau studiert und ich kann mich erinnern, wir hatten irgendwann mal eine Vorlesung Rechnungswesen für Maschinenbauer. Da ging es dann um Buchhaltung. Das war sterbenslangweilig. Ja? So mit Buchungssätzen und so weiter. Ich habe keinen.
Genau.
Ist alles weg. Ja, es ist alles weg. Und so nehme ich es eigentlich tatsächlich auch bei vielen meiner Kunden wahr. Ne? Wie ist da deine Wahrnehmung? Wie ist das denn bei deinen Kunden? Ist da so ähnlich?
Ja, das ist genauso und das ist auch ganz normal, denn normalerweise, wenn man ja eine Ingenieursausbildung macht, hat man sich dafür entschieden, nicht Kaufmann oder Kauffrau zu werden, sonst hätte man ja was anderes gemacht. Und deshalb erwarte ich das erst überhaupt gar nicht, es gehört da nicht hin. Ich habe ja auch von Ingenieursthemen keine Ahnung, ja, als ich mein kaufmännisches Studium gemacht habe. Ja. Das ist also völlig normal.
Ja, und gleichzeitig, und das ist auch die Erfahrung, die dann, glaube ich, viele hinterher machen, wenn du dann irgendwann mal in den Beruf kommst, dann bist du vielleicht Teamleiter, Abteilungsleiter, übernimmst größere Projekte und bam, plötzlich hast du Kontakt mit dem ganzen Thema Finanzen,
genau.
Kostenstellen,
oh, ja.
und so weiter und so fort, Buchhaltung. Ich habe im Moment gerade wieder ein großes Projekt, wo wir sehr viel da Kontakt haben, ja. Und trotzdem werden wir nicht ausgebildet. Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen einordnen, so einfach die Begriffe, dass wir mal wissen, worüber reden wir denn eigentlich? Ja? Also was ist ein Rechnungswesen, was ist Buchhaltung, ist das irgendwie das Gleiche? Keine Ahnung. Gib uns doch da mal bitte so ein bisschen einen Überblick.
Ja, das mache ich gerne. Also Rechnungswesen mal ganz grundsätzlich gesagt, das ist ein System, mit dem ein Unternehmen aufschreibt, wie sich Vermögenssituationen verändern.
Okay.
Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an. Ich komme gleich zu ein paar Beispielen. Vermögens- oder Schuldensituationen. Ja. Also Beispiel, du gehst mit dem Kunden essen und bezahlst. Dann hat sich die Vermögenssituation des Unternehmens verändert, weil das Schnitzel ist gefuttert und das Geld ist weg. Ja? Und jetzt schreibt man das auf, weil jede noch so kleine Änderung dieser Vermögens- und Schuldensituation wird aufgeschrieben. Mhm. Dafür bekommt man einen Beleg, ja, eine Quittung dann, und die wird dann gebucht in der Buchhaltung. Und die Buchhaltung ist eben dieses System, das nach einer ganz stringenten Systematik aufschreibt, was sich in jedem Einzelfall verändert. Mhm. Und das ist natürlich ein Quell der Inspiration, wenn das mal alles gebucht ist, weil man dann jede noch so kleine Veränderung dieser Vermögens- und Schuldenverhältnisse erfasst hat und daraus werden jetzt Auswertungen generiert.
Okay.
Zum Beispiel, man kann eine sogenannte Buchbilanz machen, also eine Bilanz aus der Buchhaltung heraus.
Okay.
Man kann eine BWA, eine betriebswirtschaftliche Auswertung daraus machen, eine SUSA, eine Summen- und Saldenliste, was immer das jetzt sein mag.
Das kenne ich
aber,
beides, habe ich bei meinen BWAs,
wunderbar.
Kriege ich das regelmäßig von meinem Steuerberater, ja.
Siehst du?
Ja.
Und das basiert alles auf diesen grundlegenden Buchungen, jetzt mal ein paar Fremdwörter reinzuschmeißen, T-Konten mit Soll und Haben, du hast es vorhin schon erwähnt.
Ja.
Wunderbar, das ist das Grundsystem.
Okay.
So. Und das ist die Ausgangslage des Rechnungswesens.
Verstehe, das heißt, da wird dann gebucht und du hast eben, glaube ich, schon gesagt, das erklärt es jetzt für mich, eine Bilanz wäre dann im Prinzip die Auswertung von diesen Buchungen.
Genau, also man sagt, da will ich jetzt nicht zu tief rein, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Normalerweise, ganz klassisch, wird eine Bilanz über Inventur und Inventar gemacht. Man geht durch den Betrieb, man schreibt auf, was hat man da so alles, ja, und was ist das wert? Und immer einmal im Jahr macht man das und bewertet das. Das ist der klassische Weg zu einer Bilanz. Man kann aber auch eine Bilanz erstellen aus der Buchhaltung heraus und dann werden die beiden danach gegeneinander abgeglichen. Aber das geht dann schon sehr tief ins Detail. Mhm. Aber vom Grundsatz her, ja, aus diesen Buchungen heraus werden dann Auswertungen gefahren und die kriegen die Entscheider auf den Tisch.
Okay.
Und wenn sie die Auswertungen verstehen, dann können sie damit natürlich Entscheidungen treffen. Und deshalb ist es interessant und wichtig, dass man ein Grundverständnis von diesen Auswertungen hat, ohne dass man deshalb Profi oder Buchhalter werden muss.
Verstehe. Wie ist deine Erfahrung? Also ich weiß, du bist auch immer mal wieder so im technischen Maschinenbaubereich unterwegs. Haben die Entscheider dieses Wissen?
Also ich will da niemandem so nahe treten, aber ich sag's mal so, also vom Grundprinzip her, meine Kunden, wenn ich es mal salopp formulieren darf, ich bringe Führungskräften Rechnungswesen bei, und zwar denen, die keine Lust haben auf das Thema.
Okay.
Und das sind in der Regel 80%.
Ja.
Und das Wissen, da gibt's auch Gründe dafür, das Wissen ist in den Führungsetagen gar nicht so stark verbreitet, das ist ein bisschen ein Tabuthema, weil das vielen Leuten unangenehm ist, dabei muss es das gar nicht sein, da gibt's nämlich gute Gründe dafür. Und die meisten, auch Kaufleute, haben damit ein Problem. Und zwar passiert Folgendes. Entweder kommt man gar nicht aus dem kaufmännischen Bereich, dann ist klar, warum man es nicht kann. Dann ist es ja auch nicht schlimm. Dann lernt man es halt irgendwann, wenn man es braucht. Oder man kommt auf den kaufmännischen Bereich. Und da habe ich auch viele Kunden, die das Wissen wieder auffrischen wollen, weil die haben das Fach gehasst wie die Pest. Das ist ein Angstfach. Und das geht nach dem Motto, Hauptsache bestanden, habe meinen Schein, habe meine Ausbildung und dann nie wieder Rechnungswesen.
Ja.
So, und dann machen die Karriere im HR, im Marketing oder sonst was und kommen irgendwann in diese Führungsposition rein. Und jetzt wird von ihnen erwartet, dass sie das alles noch können. Und das ist dann ein bisschen eine unangenehme Situation. Dabei muss ich keiner dafür schämen. Ja, ich weiß heute auch nicht mehr, was ich in Statistik gelernt habe vor Jahrzehnten.
Frag mich nicht, wie man Lager auslegt. Ja, ist alles schon so. Viele Jahre hinter mir.
Siehst du. Und das sind normalerweise meine Kunden. Okay. Und deshalb zu deiner Frage, wie stark ist das ausgeprägt, wenn die Leute nicht wirklich ins Rechnungswesen rein sind, dann ist da viel ganz normal an Wissen verloren gegangen und muss aufgefrischt werden.
Okay. Ja, verstehe. Jetzt haben wir gesagt, es gibt sowas wie ein Rechnungswesen für Unternehmen. Gibt es sowas auch irgendwie für Projekte? Also,
das ist eine super Frage, Ja, und zwar, jetzt muss man grundsätzlich zwei Sachen unterscheiden. Mhm. Ich habe vorhin immer gesprochen von dem Klassiker, ja, also Buchhaltung, Bilanz, und das ist das Kernsystem. Mhm. Es gibt aber noch ein zweites System, das heißt Kosten- und Leistungsrechnung.
Ah, okay.
Es gibt auch noch ein drittes mit Liquidität und so weiter, aber bleiben wir jetzt mal bei den beiden, die für uns wichtig sind. Und Kosten- und Leistungsrechnung, das ist tatsächlich ein spezielles System, das Projektergebnisse ausweist. Dazu muss man wissen, die Buchhaltung und die Erfolgsrechnung, also die BWA, die betriebswirtschaftliche Auswertung, die Gewinn- und Verlustrechnung, die aus der Buchhaltung generiert wird, die bezieht sich immer auf das gesamte Unternehmen. Also unser Unternehmen hat 100.000 Gewinn gemacht und so viel Aufwand gehabt für Material. In der Buchhaltung wird aber nicht erfasst, ob dieses Material auf dem Projekt entstanden ist oder auf dem Projekt oder auf jenem, sondern die Buchhaltung interessiert sich für das Gesamtunternehmen. Die Kosten- und Leistungsrechnung ist deshalb zusätzlich da und die erfasst auch noch, wo genau ist was angefallen. Das kann auf einem Projekt gewesen sein, also was wir mit dem Kunden essen. Ne? Es kann sein, das war projektbedingt, die Projektleitung des Kunden. Es kann aber auch sein, es war vertriebsbedingt, war Verkaufsgespräch. Und dann wird das dorthin gebucht auf das Projekt oder auf den Geschäftsbereich, wo es hingehört. Es kann auch eine Abteilung sein. Also in der Kostenrechnung arbeitet man mit den sogenannten Kostenstellen. Das sind Teilbereiche des Unternehmens, die die Struktur der Firma abbilden. Zum Beispiel können das Abteilungen sein. Die Abteilung Vertrieb, die Abteilung Produktion, die Abteilung Lager. So. Okay. Und wenn die jetzt ein Ereignis haben, das die Vermögenssituation verändert und kommt ein Beleg, dann wird er genau dorthin geschrieben, das ist im Lager passiert, hat uns ärmer gemacht und dann wird es dort gebucht.
Das wäre jetzt dann aber quasi keine Kosten-Leistungsrechnung, die jetzt irgendwie aufs Projekt bezogen ist, sondern du musst ja erstmal nur in die Abteilung rein, ne?
Muss dazu sagen, doch, und zwar, man muss sich das vorstellen, in der Kostenrechnung ist abgebildet, jetzt mal gedanklich einfach vorstellen, oben stehen die Kostenstellen, Produktion, Lager und so weiter, und weiter unten stehen die sogenannten Kostenträger, das ist der Fachbegriff für die Produkte, Projekte, Dienstleistungen, die man hat.
Okay.
Und wenn jetzt ein Beleg reinkommt, der das Unternehmen ärmer gemacht hat, der also Kosten darstellt, dann guckt man, ja, wo ist der denn jetzt entstanden? Unten auf dem Projekt oder oben? Im Vertrieb.
Irgendwie so.
Und dann wird er genau dorthin geschrieben.
Okay. Ja? Das heißt, er wird also nicht in den Vertrieb zusätzlich aufs Projekt, sondern also steht er entweder
also dort oder dort.
Stehen dann, also der Beleg, die Rechnung, steht dann entweder auf dem Kostenträger oder auf einer Kostenstelle. Ist das so?
Genau. Okay. Ganz genau. Dort, wo er ursächlich erstmal angefallen ist.
Okay. Das heißt, du hast ja vorhin gesagt, ne, die Bilanz ist quasi eine Auswertung aus dem Rechnungswesen.
Aus der Buchhaltung heraus, genau.
Ja, genau. Ich könnte so eine Art Bilanz, eine Projektergebnisrechnung, nennen wir es im Projektmanagement, ne, quasi auch ziehen für jedes einzelne Projekt.
Ja, ich würde nur, sollte man nur einen anderen Begriff nennen. Eine Bilanz lassen wir komplett in der Buchhaltung. Das ist nur eine Gegenüberstellung von Vermögensteilen und Schulden.
Ja, okay.
Aber Ergebnisrechnung, ich kann gleich ein paar Beispiele machen.
Ja.
Das ist wirklich die Auswertung, die uns sagt, ob wir insgesamt ärmer oder reicher geworden sind.
Und das interessiert mich ja auch mit einem Projekt, ne? Also ich habe da irgendwie Projektkosten, in unserem Fall sind es oft Entwicklungskosten, Materialkosten für, keine Ahnung, Prototypen, externe Kosten für ein Testlabor und irgendwann ist das Produkt dann zum Beispiel fertig entwickelt und dann stehen dagegen Umsätze.
Genau, und jetzt, und jetzt schauen wir mal rein, was sind denn überhaupt Kosten, was macht uns überhaupt ärmer? Das ist nämlich gar nicht so einfach.
Okay.
Ich mach mal ein Beispiel.
Ich kann dir das ganz einfach sagen, das ist alles, was den Geldbeutel verlässt, ja.
Ich widerspreche dir ungern, aber in dem Fall muss ich dir mal widersprechen.
Jetzt bin ich gespannt.
Also, stell dir vor, ein Unternehmen kauft einen Lieferwagen fürs Geschäft, legt 100.000 Euro bar auf den Tisch beim Händler, bekommt den Lieferwagen ausgehändigt. Da ist ja Geld abgeflossen. Jetzt machen wir mal eine Frage für alle, die zuhören, können ein paar Sekunden gedanklich pausieren und dann überlegen. In der Sekunde, in der wir das Geld hinlegen und einen Lieferwagen bekommen, sind wir in der Sekunde ärmer geworden? Sind das Kosten? Und die Antwort ist nein. Sind keine Kosten, obwohl Geld abgeflossen ist. Warum? Wir haben ja jetzt weniger Geld, okay? Aber dafür haben wir ja mehr Lieferwagen. Wir sind unterm Strich nicht ärmer geworden. Okay. Das würde so gar nicht in der Kostenrechnung landen, obwohl Geld geflossen ist. Ja?
Okay.
Es gibt auch Geldflüsse, die landen da, machen ärmer, aber nicht alle. So, das ist der erste Schritt. Jetzt haben wir mal den Lieferwagen. Und da kommt immer das Argument, ja, Moment. Aber jetzt fahren wir mit dem Lieferwagen vom Hof und nach 100 Metern ist er bloß noch die Hälfte wert, weil er jetzt gebraucht ist. Ja,
ja, genau.
Einverstanden. Aber das ist jetzt ein neues kaufmännisches Ereignis, ein neuer Geschäftsvorfall, wie man sagt. Der macht tatsächlich das Unternehmen jetzt ärmer, weil dieser Vermögenswert Lieferwagen jetzt nicht mehr den gleichen Wert hat wie vorher. Das wird dann in einem neuen Geschäftsvorfall gebucht. Man nennt das dann eine Abschreibung.
Okay, den Begriff und kennen bei wir in der Regel, ne?
Genau, ja. Und der wird jetzt, da werden wir jetzt ärmer durch diese Buchung, ja, wird erfasst, aber da fließt jetzt kein Geld mehr, weil das Geld ist ja schon geflossen, als wir gekauft haben. Und deshalb gibt es diese Trennung zwischen, man sagt, die Trennung zwischen Liquidität und Erfolg, also zwischen Geldfluss einerseits, Frage, fließt Geld rein, fließt Geld raus, das wäre Liquidität.
Okay.
Und die andere Frage, Erfolgswirkung, sind wir ärmer oder reicher geworden? Okay. Und du hast ja gerade gesehen, das muss nicht immer zusammenfallen. Das kann zusammenfallen, muss aber nicht. Und das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal, dass man nicht glaubt, nur weil Geld fließt, würde man ärmer oder reicher. Kann sein, muss aber nicht.
Okay, lass uns mal, du hast gesagt, das ist Abschreibung, lass uns das mal angucken. Ich habe irgendwie noch in Erinnerung, und halt auch bei meinen Firmen, dass wir, bleiben wir mal bei dem Lieferwagen, dass wir den über eine bestimmte Zeit abschreiben. Das heißt, der wird irgendwann halt regelmäßig weniger wert, ne? Ist das so?
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Und
da gibt es jedes Jahr so einen Buchungssatz, der dann jedes Jahr den Wertverlust erfasst.
Okay. Ich kenne das aus meinen Projekten. Wir machen ja sehr oft wenn wir Projektmanagement-Projekte aufsetzen, wollen wir ja auch wissen, wie erfolgreich ist mein Projekt.
Ja.
Also mal so ein bisschen aus meiner Sicht gesagt, verdient ein Unternehmen damit Asche oder nicht? Ja, ist es ein gutes Projekt oder ein schlechtes Projekt? Und da kenne ich das ganze Thema Abschreibung, weil wir auf dem Projekt, also in der Regel im Maschinenbau stellen wir ja irgendetwas her, ja, also wir entwickeln etwas, mechanisch, elektromechanisch, dann werden Teile gekauft, die müssen gefertigt werden manchmal, dann werden die auch montiert und gefügt und was ich weiß, ne, also so alles Mögliche. So. Und das findet auf Anlagen statt. Fertigungseinrichtungen oder Montageeinrichtungen, das heißt, wir benutzen die.
Ja.
So. Und die Annahme, so kenne ich es, ist, dass wir einen Teil der Abschreibung eben im Projekt tragen, weil wir sie aus dem Projekt mit unserer, ne, mit dem Produkt, das wir da herstellen wollen, ja dann tatsächlich auch benutzen. Ne, also so kenne ich das, wie wir das dann quasi reinholen in die Projektergebnisrechnung, so nennen wir das.
Ja, das ist ein heikles Thema. Okay. Also, das werden wir hier auch in der kurzen Frist nicht zur Zufriedenheit aller klären können.
Okay.
Ich will nur mal ein paar Denkanstöße geben. Wenn man einen Abschreibungsanteil einer übergeordneten Maschine, ja, also ein Projekt nutzt eine Maschine, die irgendwo steht, aber andere Projekte nutzen die auch.
Genau.
Und diese Maschine hat Abschreibungen und jetzt werden die anteilig auf das Projekt runtergerechnet. Dann wird natürlich das Ergebnis des Projekts ein bisschen schlechter, weil es ja den Abschreibungsanteil drin hat. Das hört sich auf den ersten Blick vernünftig an. Es ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Es hat allerdings auch ein Problem, denn damit trifft man zwischen den Zeilen die Aussage, dass dieses Projekt die Abschreibungen, also diese Kosten, verursacht habe. Das bestreite ich zu einem großen Teil, weil das würde bedeuten, wenn das Projekt nicht stattgefunden hätte, dann hätte das Unternehmen ja diese Abschreibungen gespart.
Genau, aber
hätte. Aber hat sie, genau, wie du richtig sagst, richtig. Aber sie hat sie trotzdem. Mhm. Also kann es nicht ganz stimmen, dass dieses Projekt diese Abschreibung verursacht hat. Okay? Und deshalb bin ich immer ich bin sehr vorsichtig, bin da ziemlich weitgehend auch. Ich bin, man nennt das ein Umlageverfahren, ja, also wo übergeordnete Kosten runtergerechnet, runtergebrochen werden aufs Projekt. Da bin ich überhaupt kein Freund davon, sage ich ganz offen. Aber dahinter steckt ein Gedanke und dieser Gedanke ist berechtigt, dass man sagt, naja, trotzdem nutzt dieses Projekt ja die Kapazität dieser Maschine.
Richtig, ja.
Und deshalb muss dieses Projekt ja trotzdem etwas dazu beitragen, dass diese Maschine da oben finanziert werden kann.
Die, ne, die läuft, die hat Verbrauchsmaterialien.
Hat Verbrauchsmaterial.
Und das ist aus meiner Sicht direkt abhängig. Ne? Also,
das ist direkt abhängig. Ne, also einverstanden.
Nach 1000 Stunden muss die Maschine gewartet werden. Und wenn ich jetzt da was produziere, dann tickern halt die 1000 Stunden runter. Und wenn ich nichts produziere, dann tickern die nicht runter, weil die Maschine wird halt nicht benutzt.
Ne? Und also, in diesem Beispiel, Abschreibung leistungsabhängig, völlig korrekt. Okay. Aber jetzt stell dir mal den Extremfall vor. Die Maschine wird 10 Jahre lang immer einen festen Betrag abgeschrieben, was ja oft der Fall ist. Lineare Abschreibung nennt man das.
Okay.
Egal. Also
jedes Jahr der gleiche Betrag.
Der gleiche Betrag, ja, okay. Egal wie viel. Das heißt, wenn das Projekt nicht läuft oder egal, ob es mit einer Stunde oder 100 oder 500 Stunden läuft, es ist trotzdem oben die gleiche Abschreibung. Dann ist es nicht projektbezogen. Das heißt, man muss sehr sorgfältig schauen, ob wirklich das Projekt die Kosten verursacht oder nur die Kapazität in Anspruch nimmt. Okay. Und Kostenverursachung, Kapazitätsinanspruchnahme, das wird meines Erachtens in der Kostenrechnung viel zu schnell miteinander verquickt. Nach dem Motto, naja, du hast da 10 Stunden die Maschine benutzt, dann musst du auch 10 Stunden entsprechend Kosten teilen. Nee, eben nicht, ja. Weil manche Kosten dieser 10 wären auch entstanden, wenn ich die Maschine nicht genutzt hätte. So. Ja. Und deshalb trenne ich das gerne. Okay. Ja, aber das geht schon sehr ins Detail, aber für eine richtige Aussage muss man das trennen.
Okay.
Was dahinter steckt als Gedanke ist, das Projekt muss jetzt aber trotzdem was dazu beitragen, weil es nutzt ja Kapazitäten.
Ja.
Und deshalb, wenn ich eine Kostenrechnung aufbaue, schaue ich immer, dass beides erfasst wird. Mhm. Wie viel Kosten verursacht das Projekt wirklich?
Mhm.
Und wie viel Kapazität frisst es? Aber das habe ich in 2 verschiedene Listen geführt.
Verstehe.
Und da kann man das separat vergleichen. Oh, jetzt sind wir aber schon wirklich tief in der Kostenrechnung drin, ja. Aber genau das ist der Punkt, ja.
Okay. Also um das vielleicht mal rund zu machen, arbeiten wir dann mit Maschinenstundensätzen?
Ja,
das genau, ohne jetzt
das,
aufzumachen,
nein, das ist,
dass uns noch ein paar Ecken weiterbringt.
Genau, und das Fass aufmachen ist dann immer mein Fehler, weil ich das Fass nicht wieder zukriege, wenn ich anfange, darüber zu erzählen. Aber du hast das richtige Fass aufgemacht. Man nennt das Maschinenstundensätze.
Okay.
Jetzt ist aber die Frage, ist dieser Maschinenstundensatz, also der angebliche Betrag, den eine Stunde Maschinennutzung kostet, was ist denn da eingeflossen? Sind da jetzt wieder in diesen Maschinenstundensatz die, sag ich mal, die linearen Abschreibungskosten eingeflossen, dass man die einfach durch die Stunden geteilt hat, dann würde ich sagen, das ist nicht korrekt, weil das sind fixe Kosten, die sowieso entstehen, ob ich es nutze. Während das, was du vorhin gesagt hast, wir haben da leistungsabhängige, zum Beispiel Verbräuche oder nach so und so vielen Stunden muss eine Wartung gemacht werden, dann hängt es wirklich am Projekt, dann gehört es dann im Maschinensatz rein. Und der Klassiker ist, dass eigentlich immer alles miteinander vermengt wird. Und da bin ich kein Freund davon. Ja. Das gibt dann auch oft Diskussionen. Und das kann im Extremfall dazu führen, dass ein Objekt schlecht gerechnet wird, negativ.
Ja.
Man nimmt den Auftrag, wenn er nochmal so kommt, nicht mehr an, weil man denkt, man legt drauf. Aber tatsächlich sind da so viele Kosten reingerechnet worden, die auch so entstehen.
Ja.
Und dann hat man ein Problem, weil dann wird das Ergebnis noch schlechter, wenn man den Auftrag nicht annimmt. Ich muss jetzt noch einen Satz dazu sagen, bevor du dann gerne wieder fragen darfst. Das heißt aber nicht, dass ich nicht vom Projekt erwarte, dass es einen super Überschuss erwirtschaftet, um diese übergeordneten fixen Kosten mitzudecken. Nur ich mache es auf einem anderen Weg. Ich würde es nicht mit einer festen Fixkostenanteil runterrechnen, würde es andersrum machen. Aber trotzdem muss das Projekt natürlich profitabel etwas dazu beitragen, zu diesen übergeordneten Kosten.
Verstehe. Okay, jetzt sind wir schon ganz tief runtergestiegen. Und ich mag vielleicht nochmal, lass uns die Leiter mal wieder ein bisschen hochgehen, ein bisschen auf die höhere Flughöhe. Vielleicht ein bisschen eine ketzerische Frage, nachdem wir jetzt gerade auch so diskutiert haben, ja? Wo du gesagt hast, man kann das so und so machen und dann kommt das raus und man könnte es so aufbauen. Und so kenne ich es auch in vielen Unternehmen, dass gerade im Controlling-Bereich und viele solche Diskussionen geführt werden, sehr kleinteilig mit...
Ja.
Gehen wir jetzt auf diese Kostenstelle, auf jene und wie schreiben wir das ab und wo tragen wir da rein? Und da werden komplexe Systeme aufgebaut, Und jetzt die ketzerische Frage. Lohnt sich das? Also, wirklich sehr ketzerisch.
Frage ist total berechtigt.
Werden meine Entscheidungen, die ich damit treffe, besser?
Also ich lehne mich ich fühle, was du denkst, hätte ich fast gesagt. Ich meine, ich weiß absolut, was du meinst, weil genau das predige ich in meinen Seminaren. Okay. Ich bin kein Freund von diesen Umlageverfahren. Ich finde, dass sie häufig zu Fehlentscheidungen führen. Sie können auch zu richtigen Entscheidungen führen, aber dann ist es eher ein Zufall. Ja. Ich bin aus vielen Gründen, du hast gerade schon einige genannt, davon kein Freund. Das heißt aber nicht, dass sich eine Kostenrechnung nicht lohnt. Ganz im Gegenteil. Ja. Sie muss nur ein bisschen anders gestrickt sein. Okay. Sie muss eben strenger darauf schauen, dass ich auf das Projekt wirklich nur das runterbreche, was auch wirklich vom Projekt kostentechnisch verursacht wurde. Ja. Und das Projekt muss aber, ich sag's nochmal, damit da kein Missverständnis entsteht, trotzdem muss die Kapazität, die das Projekt irgendwo in Anspruch nimmt, trotzdem mit aufgeschrieben werden. Das ist ganz wichtig. Ja? Also ich muss nachher dann beides getrennt betrachten und es dann zusammenfriemeln. Da gibt es eine Methode, wie man das zusammenfriemelt, welche Projekte haben im Verhältnis von Kapazität, die sie in Anspruch nehmen zu dem, was sie bringen, ein relativ gutes oder relativ schlechtes Ergebnis. Also so arbeite ich, ja, getrennte Betrachtung. Dann kriege ich nachher eine Hitliste und da kann ich sagen, naja, wenn ich meine Kapazitäten jetzt insgesamt in der Unternehmung völlig übermäßig ausgelastet sind, dann schmeiße ich halt zuerst die Projekte raus, die eine relativ schlechte Verhältniszahl haben.
Okay, lass uns die Verhältniszahl nochmal gerade kriegen, einfach für alle. Ja? Ich habe verstanden, also quasi dieses Verhältnis zwischen Ertrag, also wie viel Geld. Ja,
Deckungsbeitrag nennen wir es mal, habe ich noch nicht erklärt, aber nehmen wir mal den Begriff, auch wenn er noch nicht.
Lass uns den gleich nochmal klären, den finde ich nämlich auch wichtig. Also Gewinn, wir bleiben mal da und dann dröseln wir es gleich runter. Deckungsbeitrag, also wie viel Geld verdiene ich damit? Gegenübergestellt, wie viel brauche ich dafür an Aufwand an der Maschine in irgendwelchen Bereichen, oder? Das wäre das Verhältnis, richtig?
Genau, dröseln wir es mal auf. Ja. Ja? Also wir haben ein Projekt und das Projekt macht einen Umsatz. Mhm. Ich sage nochmal Kostenträger, also etwas, was wir verkaufen, Dienstleistung, Produkt, Projekt, Auftrag, kann verschiedenes sein, macht einen Umsatz. Und von dem ziehen wir jetzt auf dem Projekt die sogenannten variablen Kosten ab.
Lass mich ganz kurz noch Umsatz klären, also Umsatz ist das, was mir mein Kunde bezahlt am Ende des Tages.
Ja.
Stückzahl mal Preis.
Ja, das ist das, was ihr in Rechnung stellt.
Genau, 1000 Stück verkaufe ich, eins kostet 1 Euro, habe ich 1000 Euro Umsatz.
Genau. Gut. Und davon ziehe ich jetzt ab bei diesem Projekt, was an den sogenannten, das ist ein Fachbegriff, variable Kosten entstanden ist. Und das sind nur die Kosten, die tatsächlich durch das Projekt wirklich verursacht wurden. Also dein Beispiel nehme ich nochmal auf, vorhin bei der Maschine. Wir haben keine lineare Abschreibung, sondern wir wissen genau, jedes Mal, wenn wir eine Stunde die Maschine nutzen, wird ein halber Liter Öl verbraten. Dann hat auch wirklich das Projekt einen halben Liter Öl verbraten, dann gehören auch die Kosten auf das Projekt.
Okay. So. Öl, dann Strom,
was immer Wartung, variabel wirklich davon, genau. Und dann, was dann übrig bleibt, Umsatz minus diese variable Kosten, das ist der Deckungsbeitrag.
Na, ganz kurz, lass mich das nochmal rundfliegen, wenn wir da irgendwie ein Produkt herstellen. Ja. Zu den variablen Kosten würde aber auch Materialkosten, Arbeitszeit von Mitarbeitern und so weiter dazu gehören, richtig?
Also, wir gehen schon sehr tief rein und ich muss allgemein bleiben, nicht, dass wir, ich sag's mal so, Material, dass das Ding verbraucht und sonst nicht auf jeden Fall.
Genau.
Bei Gehältern und Löhnen muss man schon sehr genau hinschauen.
Okay.
Wenn also zum Beispiel jemand ein Festgehalt bekommt jeden Monat und arbeitet 5 Stunden auf dem Projekt, dann hat das Projekt zwar 5 Stunden seiner Kapazität in Anspruch genommen, aber nicht 5% seines Gehalts verursacht. Denn wenn das Projekt nicht da wäre, würde man dem ja nicht sein Gehalt um 5 Stunden kürzen.
Stimmt.
Okay. Weil er festgehalten hat.
Jetzt sind wir wieder in der gleichen Diskussion.
Ne? Genau, wir sind immer im gleichen Prinzip. Ja, du merkst schon, worauf ich raus will.
Variable oder fix. Okay, verstehe. Aber einfach, um das nochmal klar zu machen. Ne? Variable Kosten ist alles das, was entsteht, weil ich das Ding halt jetzt irgendwie gerade herstelle. Ja?
Und die wirklich wegfallen, wenn ich das nicht mehr habe.
Genau. Okay, genau.
So. Und was dann übrig bleibt, Umsatz minus variable Kosten, ist der sogenannte Deckungsbeitrag 1. Warum heißt der Deckungsbeitrag? Weil er einen Beitrag leistet.
Okay.
Zur Deckung der fixen Kosten, also die Kosten, die jetzt immer, die ohne Einfluss dieses Projekts da sind, weil er einen Beitrag leistet zur Deckung der übergeordneten fixen Kosten. Zum Beispiel einen Beitrag zur Deckung der linearen Abschreibung, ja, die wir vorhin gebucht haben. Oder ein Beitrag zur Büromiete des Vertriebs. Ja? Deshalb heißt das Deckungsbeitrag. Und deshalb spricht man auch noch nicht vom Gewinn. Man kann einem Projekt einen positiven Deckungsbeitrag haben. Das Projekt steuert etwas bei zu diesen übergeordneten fixen Kosten. Aber ob das nachher ein Gewinn ist, Gewinn meint immer so das Gesamtunternehmen, kann man noch nicht sagen. Weil wir wissen noch nicht, wie hoch die Fixkosten überhaupt sind. Und wie die anderen Projekte abschneiden, aber ein Deckungsbeitrag positiv, das ist schon mal schön.
Okay. So, und dann, wie geht's dann weiter? Jetzt haben wir einen Deckungsbeitrag 1.
Dann gibt's die Deckungsbeiträge 2, 3 und 4. Die unterteilt man noch einmal in produktbezogene, die mag ich gar nicht, aber da würden wir jetzt zu weit gehen, da sage ich jetzt nichts dazu. Aber unternehmensbezogene Deckungsbeiträge 2 und 3. Also wenn man sich oben die Kostenstellenstruktur mal vorstellt, ich habe vorhin gesagt, optisch stellt euch vor, unten die Kostenträger, oben die Kostenstellen. Und die Kostenstellen oben, die sind nochmal in der Regel untereinander gegliedert oder nach einer gewissen hierarchischen Reihenfolge aufgesetzt. Und zwar immer, wer ist verantwortlich für wen. Das heißt, wenn man sich das als oben als Rechtecke vorstellt, jede Kostenstelle ist ein Rechteck, dann würde ich ganz oben ansetzen, die Kostenstelle Geschäftsführung.
Okay.
Ja, mache ich mich jedes Mal unbeliebt damit, weil das nämlich heißt, dass die Geschäftsführung auch die Kosten, die sie verursacht, selber verantworten muss auf ihrer Kostenstelle. Ansonsten wird die nämlich in der allgemeinen Verwaltung oder sonst wo untergebraten, aber das ist nur eine Randnotiz. Okay. Also wir hätten oben die Geschäftsführung. Da könnte man drunter machen, eine Kostenstelle allgemeine Verwaltung. Da klatschen wir alles drauf, vom Toilettenpapier im Gebäude, ja, bis was so an allgemeinen Kosten für alle entsteht.
Okay.
Und darunter kommen dann so speziellere Kostenstellen, Ebene 3 zum Beispiel Lager oder Produktion oder Qualitätssicherung. Ja, und dann unten drunter kommen dann erst die Kostenträger. So.
Okay.
Und jetzt habe ich einen Faden verloren, wie war die Frage? Ah, du wolltest ja, genau, du wolltest
wissen. Deckungsbeitrag 2, 3, ne?
2, 3, genau.
Wie geht's da weiter, ja?
So, und jetzt rechne, also ich zumindest arbeite so, ich rechne von unten nach oben.
Okay.
Ich nehme die Projekte mit ihren Deckungsbeiträgen 1 und addiere das erstmal auf.
Okay.
Und dann sage ich, was ist die unterste Ebene der Kostenstellen? Also Produktion, Lager und so weiter.
Mhm, ja.
Und dann ziehe ich die von diesem Gesamtdeckungsbeitrag 1 ab, da kommt der Deckungsbeitrag 2 raus.
Weil die eigentlich am nächsten auch noch am Produkt sind. Ne?
Richtig.
Also die Produktion ist näher am Produkt als die Geschäftsführung.
Ganz genau.
Ja?
Ohne der Geschäftsführung zu nahe treten zu wollen, aber in der rein technischen Abwicklung ist dem so.
So.
Genau. Und dann habe ich dann Zwischenergebnis, das heißt dann Deckungsbeitrag 2.
Okay.
Und dann sage ich, naja, und dann kommt so die allgemeine Verwaltung oder das Marketing, so generelle Dinge, ja. Dann ziehe ich diese Kosten auch noch ab, dann komme ich zu Deckungsbeitrag 3. Und dann ganz oben ziehen wir die Geschäftsführung ab und dann kommen wir zum Deckungsbeitrag was immer, ja, 4 oder N, wie viele Stufen man halt da hat.
Sind wir jetzt
und
beim Gewinn?
Das ist dann der Gewinn.
Okay. Und zwar, das wäre der Gewinn, wenn wir aufs Gesamtunternehmen gucken, aber auch, wenn wir quasi in einzelne Projekt reinschauen, ne?
Also, genau, man kann sich dann aussuchen. Will ich oben das Gesamtergebnis schauen oder wenn ich unten ein Projektergebnis haben will, dann lasse ich mir das ausdrucken, dann habe ich ein Kostenträgerergebnis.
Okay.
Ich möchte mal einen Hinweis machen, diese Kostenrechnung, das ist ein separates Rechenkonzept zur doppelten Buchführung. Das muss ich nochmal sagen. Ja, also die hängen zwar organisatorisch stark zusammen, man greift zurück auf das, was in der Buchhaltung gebucht wird, um sie die Kostenrechnung zu übertragen, aber man könnte theoretisch eine Kostenrechnung aufbauen, selbst wenn man keine Buchhaltung hätte. Also wenn mir jemand einen großen Packen Belege dahinlegt mit 10.000 einzelnen Belegen mit Geschäftsvorfällen, dann könnte ich die ja einzeln auf Kostenstellen und Kostenträger zuteilen und dann eine entsprechende Berechnung durchführen. Aber organisatorisch sind die sehr eng miteinander verknüpft, aber mir ist immer wichtig, dass man kaufmännisch getrennt denkt. Ja, das war mir noch wichtig.
Verstehe. Ja, macht glaube ich auch Sinn, ja, weil das eine ist, also ich verstehe jetzt auch die Buchhaltung und Bilanz, also so mein Eindruck hat einen sehr starken rechtlichen Aspekt.
Ne? Mit sehr gut, genau.
Und
genau.
So, das musst du halt machen und so und dafür gibt es bestimmte Regeln und da klingeln wir dann so Begriffe wie HGB, ne, in Deutschland oder jetzt weiß ich, jetzt fällt mir
IFRS international,
IFAS, ne?
IFRS oder
genau,
USA, so, ne? Also jedes Land hat sein eigenes
Bilanzierungsregelwerk, um das halt vermutlich irgendwie auch vergleichbar zu machen, und am Ende wollen die Jungs ja auch Steuer eintreiben. Ne? So, ich glaube, so. Darum geht. Das ist das eine. Und aber mein Eindruck ist, dass eine Geschäftsführung sich eigentlich nicht so sehr mit dieser Bilanz auseinandersetzt, ja, im Operativen, sondern das brauchst du, und das darf natürlich auch nicht schlecht ausschauen, weil die Bank guckt da rein und so weiter. Aber die gucken natürlich sehr stark irgendwie auf die Erfolgsrechnung. Ne? Weil
also, oder? Das ist Musik in meinen Ohren. Ah, okay. Ja.
Haben wir nicht drüber gesprochen vorher?
Nein, haben wir nicht. Das, das kann ich nur bestätigen, das ist so. Also muss man aber aufpassen, es gibt im Bereich Buchhaltung und Bilanz auch eine Erfolgsrechnung, aber eben aufs gesamte Unternehmen gerechnet. Das ist die Gewinn- und Verlustrechnung. Ja.
Okay.
Also der Jahresabschluss besteht in der Regel ganz grob aus Bilanz und aus der Gewinn- und Verlustrechnung.
Okay.
Und die Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt eben, haben wir Gewinn oder Verlust gemacht? Das wird dann auch in der Bilanz übertragen, dort ausgewiesen als Jahresüberschuss, als Jahresfehlbetrag. Also die Buchhaltung und Bilanz, dieser Teil, man nennt den auch, ich komme gleich drauf, warum, externes Rechnungswesen, der hat auch seine Erfolgsrechnung.
Okay.
Aber diese Erfolgsrechnung zeigt eben nicht, ob es an dem Produkt oder an dem Projekt gelagert hat und welcher Geschäftsbereich da war. Das macht die Kostenrechnung.
Okay.
Also auch die Buchhaltung hat ihre Ergebnisrechnung aber gesamt.
Okay.
Und wie du richtig gesagt hast, das dient dazu nach außen hin.
Okay.
Zum größten Teil nach außen, also zur Bank. Ja. Oder wenn man eine Aktiengesellschaft ist, wie schauen die Analysten sich das an? Oder wenn man eine kleinere Firma ist, in der Gesellschafterversammlung, ne?
Guckt man
sich natürlich die Bilanz an.
Oder auch, du hast ja eine Veröffentlichungspflicht. Ne?
Oder also Veröffentlichungspflicht,
die genau. Die muss ja veröffentlicht werden, ja, für die
Absolut. Absolut. Ja. Während die Kostenrechnung, die ist ja übrigens nicht mal gesetzlich geregelt. Es gibt ja kein Gesetz zur Kostenrechnung. Das ist eine rein betriebswirtschaftliche Denkweise.
Okay.
Die ist intern. Und deshalb mag ich den Hinweis von dir, das sollte eigentlich die Geschäftsführung am ehesten interessieren. Wenn sie das nämlich gut macht, kommt nachher in der Bilanz und beim Jahresüberschuss sowieso was Gutes raus. Ja?
Okay.
Und Klammer auf, bevor da Beschwerden kommen, Kostenrechnung beschäftigt sich nur damit, ist der Gewinn gut oder schlecht und wie machen wir ihn besser?
Mhm.
Kostenrechnung beschäftigt sich nicht damit, wie die Liquiditätssituation ist. Also ob wir immer genug Geld auf dem Konto haben, das ist ganz extrem wichtig, aber das ist eher Aufgabe einer Liquiditätsplanung.
Okay.
Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ich will es erwähnt haben, damit
nicht noch, ne?
keiner nachher denkt, dass er mit der Kostenrechnung seine Liquiditätsprobleme direkt planen könnte.
Okay.
Nein, aber ja, ich gebe dir recht, was du vorhin gesagt hast, extern nach außen und interne Geschäftsführung, Kostenrechnung.
Okay. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viele Begrifflichkeiten, glaube ich, diskutiert, haben sie auch so ein bisschen in eine Relation, in eine Anordnung gesetzt. Ne? Also wir haben über Kostenstellen, Kostenträger gesprochen, fixe und variable Kosten, wir haben über Deckungsbeiträge gesprochen.
Was sind überhaupt Kosten? Nämlich nur Sachen, die uns ärmer oder Leistungen, die uns reicher machen und nicht alles, was bei uns passiert, macht uns ärmer oder reicher.
Genau. Ja, genau. Abschreibung, ne, war das Stichwort an der Stelle.
Genau, macht uns ärmer, ohne dass da Geld abfließt. Ja,
ja, richtig. Oder am Anfang fließt Geld ab, ohne dass wir ärmer werden. Ne?
Also, genau.
Das war mein Learning eben. Gibt es noch andere Begriffe, die wir einfach mal so ein bisschen in den Raum werfen und angucken, was die eigentlich bedeuten und wie die sich da einordnen?
Es gibt so ein paar, also getrennt wieder nach Buchhaltung und nach Kostenrechnung. Es ist immer gut für wenn jetzt jemand Projektleiterin ist oder Projektleiter.
Mhm.
Und die Kostenrechnung ist dann zum Beispiel jetzt das Wichtigste.
Mhm.
Dann haben wir die wichtigsten Begriffe mit Deckungsbeitrag, fixe und variable Kosten und so weiter, haben wir geklärt.
Okay.
Es hilft aber trotzdem, wenn man erst einmal anfängt, auch wenn es nicht den ganz direkten Bezug hat, das Grundprinzip der Buchhaltung und Bilanz zu verstehen, weil dort viele Fachbegriffe erklärt werden, die auch in der Kostenrechnung wieder auftauchen. Zum Beispiel Abschreibungen hatten wir schon, aber da gibt es auch Rückstellungen. Und da gibt es den Unterschied, also Aufwand und Ertrag ist etwas anderes als Kosten und Leistungen.
Okay.
Ja. Und dass man solche Dinge auf dem Schirm hat. Es gibt Fragen, ob zum Beispiel Material, das ist ein Klassiker, übrigens, glaube ich, gerade im Projektmanagement ganz wichtig, die Abgrenzung, das ist ein Fachbegriff, der meint, dass man ärmer werden, reicher werden, also Aufwand und Ertrag in der Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung oder Kostenrechnung, dass man das zeitlich korrekt zuordnet. In den Monat, in dem es entstanden ist. Und das wird häufig nicht gemacht. Ich gebe mal ein Beispiel. angenommen, im Januar, eines Geschäftsjahr ist normal Kalenderjahr, im Januar gibt's gerade sehr günstigen Stahl. Mhm. Und jetzt kauft ihr für 10 Millionen Euro Stahl ein. Mhm. Was ist im Januar, wenn ihr jetzt monatlich eine Ergebnisrechnung macht? Seid ihr jetzt im Januar um 10 Millionen ärmer geworden, ja oder nein?
Nein, wir haben ja Stahl.
Super. Ja, ich merke, du hast aufmerksam zugehört. Manchmal, ihr habt ja Stahl.
Manchmal höre ich zu, wenn ich mit meinen Gesprächspartnern spreche.
So, woher weiß man denn aber jetzt, wie viel im Januar wirklich an Aufwand entstanden ist? Ja. Nein, man guckt halt ins Lager und schaut, entweder macht man eine Kurzinventur oder holt einen Beleg. Ja. Wie viel Stahl haben wir wirklich verbraucht? Dann wird nur der im Januar gebucht. So, das ist die richtige Vorgehensweise, kaufmännisch. Okay. Jetzt wird aber in der Buchhaltung meistens ganz anders gebucht, aus Tradition heraus. Ja. Die klatschen nämlich die vollen 10 Millionen ins Ergebnis und tun so, als hätte man den Stahl beim Einkaufen schon verbraucht.
Okay.
Das hat ein bisschen den Hintergrund, dass man früher und so klassisch im Mittelstand, es muss ja eigentlich immer erst am Jahresende alles stimmen. Und wenn man dann am Jahresende den Stahl exakt verbraucht hat und man macht dann die Ergebnisrechnung und die Bilanz fertig, dann stimmt ja wieder alles. Und wenn man nicht ganz verbraucht hat und es ist noch ein bisschen was übrig, dann merkt man es am 31.12., wenn man Inventur macht, also wenn man zählt, was ist noch da, dann korrigiert man das am Jahresende. So. Das ist so der althergebrachte Klassiker. Aber für ein modernes Management will ich ja nicht erst im Ende Januar meine Zahlen haben, sondern jeden Monat spätestens. Mhm. Und dann muss ich dafür sorgen, dass nicht so gebucht wird. Was ich gerade beschrieben habe, nennt man Buchen in den Aufwand. Also sobald Material eingekauft wird, wird es in den Aufwand gebucht, als hätte man es schon verbraucht.
Okay.
Sondern ich muss dafür sorgen, dass ich es, wie man sagt, in den Bestand buche. Das heißt, dann wird es eben nicht als Aufwand gebucht, sondern geht erstmal aufs Lager. Mhm. Und dann brauche ich zum Beispiel eine Möglichkeit, einen Materialentnahmeschein. Und immer wenn einer im Januar ans Lager geht, holt Stahl, wird der Schein ausgefüllt. Da haben wir wieder einen Beleg. Der wird in der Buchhaltung gebucht. Und da haben wir genau das, was in dem Monat verbraucht wurde. Das sind Abgrenzungen, die gibt es auch bei anderen Themen, ja. Die gibt es bei Zinsen, die gibt es bei Rückstellungen, die gibt es bei Abschreibungen. Mhm. Aber falls mal die betriebswirtschaftliche Auswertung das Ergebnis monatlich Sprünge macht, ganz hoch, ganz tief und wahnsinns Materialverbräuche und manchmal ganz wenig, dann liegt es meist daran, dass so gebucht wurde.
Okay.
Nicht richtig abgegrenzt. Da muss man da zunächst mal hinschauen.
Das heißt, es ist nicht real, ne? Also es ist nicht tatsächlich im Lager von A nach B oder verbraucht worden, sondern es ist halt eine Buchhaltungs- Thematik.
Genau. Ja. Fiktiv hat man es als Aufwand gebucht, obwohl es noch da liegt.
Mir schwirrt der Kopf, Hans-Peter.
Ich glaube das sofort. Ich sag ja, wenn du ein Fass aufmachst, musst du.
Ich erinnere mich wieder, warum ich Ingenieurmaschinenbau studiert habe. Es fällt mir wieder ein.
Absolut.
Okay, lass uns jetzt nochmal ein bisschen gucken. Ich gehe im Moment davon aus, dass es vielen, vielen unserer Hörer jetzt hier gerade so geht. Und trotzdem ist es ja so, dass wir Wissen darüber brauchen. Ne? Haben wir vorhin diskutiert. Wir arbeiten in Projekten, wir sind Projektleiter, wir haben vielleicht Führungsverantwortung, wir sind Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, kriegen von der Buchhaltung regelmäßig Dinge vorgelegt. Wie näher ich mich denn an das Thema mal ran, wenn ich habe hier mehrere GmbHs, ne? Da beschäftigt man sich so ein bisschen und aber auch bei mir war das ja eher so ein, ich sag mal, ein bisschen gefremdelt mit dem Thema. Ja, immer noch, weil meine BWA kommt und dann lege ich die brav ab und gucke, ob das Ergebnis, ne, also Betriebsergebnis steht da, glaube ich, ob das irgendwie okayisch ist und dann passt das für mich. Aber wie geht man denn ran? Wie kann man sich denn das Wissen aneignen? Hast du
da eine Idee? Also zunächst mal, da habe ich tatsächlich eine Idee, weil das ist ja auch mein Kerngeschäft, wie man das schnell lernen kann. Mhm. Zunächst mal, wenn jemand Ingenieurin ist, Ingenieur in der Geschäftsführung sitzt, mein erster Tipp ist, macht euch klar, ihr müsst die Gesetze und die Verordnungen nicht kennen. Mhm. Das machen die Profis für euch.
Okay.
Ich selbst mache meine Buchhaltung nicht selbst. Ja? Ich gebe sie zur Steuerberatung. Ja. Sondern weil das ist, was so komplex und kompliziert und schwierig wirkt. Diese ganzen Rechtsregeln, die sich ständig ändern. Mhm. Jetzt muss man wissen, dahinter gibt es ein System, ein logisches Denksystem. Und das kommt den Ingenieuren natürlich total zu Pass. Okay. Dieses Denksystem, T-Konten, Zoll und Haben, wie Buchhaltung funktioniert, Unterschied zwischen Liquidität und Erfolg. All dieses Denksystem ist Jahrhunderte alt. Und es ist seit Jahrhunderten unverändert.
Okay.
Das heißt, die Bilanzen von vor 300 Jahren, wenn man sie kaufmännisch erstellt hatte, funktionieren noch heute nach dem gleichen Prinzip. Mhm. Und deshalb muss man in der Entscheidungsebene vor allem dieses Prinzip verstanden haben. Mhm. Also Tipp 1, verabschiedet euch von der Angst, dass man jetzt alle Gesetze verstehen muss.
Okay, sehr gut.
Der Gesetzgeber hat die Buchhaltung nicht erfunden, das ist ein kaufmännisches Denksystem. Wer bei mir ein Tagesseminar besucht, der hört nicht einen Gesetzestext.
Okay.
Nur kaufmännische Denkweise. Wir haben auch heute. Haben wir heute von Gesetzen geredet, außer dass wir es mal kurz erwähnt haben?
Nein.
Siehst du?
Nein.
Genau. Okay. Also das ist das Erste. Das Zweite, macht euch diese Systematik zu eigen. Mhm. T-Kotten sollen haben, Bilanz und so weiter. Mhm. Dann trainiert das ein bisschen. Lasst euch mal Auswertungen zeigen, lasst euch von der Buchhaltung erklären.
Okay.
Und fragt gezielt nach und arbeitet euch da rein. Und das ist viel einfacher, als man glaubt.
Okay. Das finde ich gut, ja. Also ich glaube auch einfach ein bisschen die Angst nehmen, ja, und ich glaube, was auch wichtig ist, keine Angst haben zu fragen, ne? Weil
absolut.
Die Profis sind die Profis, es gibt keine Erwartung, dass man das auch weiß. Ja, wenn man vielleicht vor 10 Jahren mal BWL studiert hat, dann gibt es vielleicht schon diese Erwartung, ne? Aber,
ja.
Aber du hast ja vorhin gesagt, ja, die Leute machen dann Karriere im HR, im Marketing, gerade genau. Vielleicht in Führungspositionen, wo sie. Mein Gott, wer bucht denn heute noch außer die Buchhaltung?
Eben.
Ja, so. Und genau. Wir haben heute hochspezialisierte Jobs in verschiedenen Ecken, wo ich glaube, dass das auch kein Makel ist, wenn man solche Dinge nicht
weiß. Absolut nicht.
Okay.
Ja. Es muss aus der Schmuddelecke raus. Es muss einfach gesagt werden, ich kann es halt nicht mehr und jetzt frische ich mein Wissen wieder auf.
Hans-Peter, super. Frage an dich und jetzt kommt vielleicht auch ein bisschen dein Werbeblock. Welches Problem darf ich denn haben, wenn ich dich anrufen möchte?
Also, ja, das eine ist, wenn jemand eine Trainingsakademie ist für Ingenieure und sucht Contents, ich mache auch Lernvideos, ich mache Podcasts,
ja, Podcast, sehr gut.
Ich mache Seminare und so weiter.
Wie heißt der Podcast?
Grundlagen-Podcast Rechnungswesen, glaube ich, der ist 10 Jahre alt, kann man heute noch hören, weil das System ändert sich ja nicht. Ich schicke dir gerne einen Link zum Weitergeben.
Gerne, verlinken wir in den Shownotes, ja, auf jeden Fall.
Genau, gerne. Genau. Also Weiterbildungsinstitute jederzeit gerne. Ich suche auch immer Partner, die sowas machen möchten.
Okay.
Dann, wenn jemand Ingenieurin ist, Ingenieur, und sagt, oh, ich bereite mich auf den nächsten Karriereschritt vor.
Mhm.
Und es macht natürlich, da wo ich hin will, da weiß ich genau, ich brauche ein Grundverständnis.
Mhm.
Dann kann man mich gerne mal anrufen, da gebe ich ein paar Tipps. Das fängt bei den Kosten losen Podcast an. Ich habe ein Buch, das kostet wenig Geld. Man kann auch ein Tagesseminar
buchen, eine
persönliche
Buch?
Beratung.
Müssen wir auch noch klären,
das heißt,
wie heißt das Buch?
Buchen lernen in einem Wort geschrieben.
Buchen lernen, okay. Auch das gibt es bei Amazon mit Sicherheit.
Ist gedruckt,
ne?
Genau.
Ja, verlinken wir in den Shownotes, super.
Super, okay. Das freut mich. Perfekt. Dann habe ich eine Lernvideoserie, die ist schon umfänglich, die bildet mein komplettes Tagesseminar an, die heißt Rechnungswesen für Unternehmer.
Okay.
Und dann habe ich natürlich auch Tages- und Präsenzseminare, die man bei mir buchen kann, in-house oder einzeln.
Mhm.
Und also wer diese Probleme hat oder dass jemand, wie heißt so auf Neudeutsch, ein Shadow, so ein Schatten, der so heiße Tipps gibt im Hintergrund.
Okay.
Ja, also wenn er bei mir anruft und sagt, ich habe jetzt gerade vom Controlling das und das vorgelegt bekommen, aber ich will das jetzt nicht mit denen besprechen. Erstens, sie labern mich tot mit Fachbegriffen.
Okay.
Gib doch mir mal ein paar Tipps. Ja?
Okay.
Dann kann man mich da auch anrufen. Und dann natürlich, wenn ein Unternehmen eine Kosten- und Leistungsrechnung aufbauen oder modernisieren möchte.
Verstehe.
Das ist so grob das, was ich mache.
Perfekt. So, wie finde ich dich? Mit Sicherheit bei LinkedIn?
Bei LinkedIn als Hans-Peter, also HP Rühl ist, also www.hprühl, kann man auch verlinken, hprühl.de.
Ja, wir haben das gleiche Problem mit dem Umlaut, ne? Jörg
Wagner, genau so ist es.
Okay, also hprühl.de, die Webseite verlinken wir auch gerne
das ist die
in
Webseite. Super, danke schön. Und auf LinkedIn bin ich auch. Und da findet man auch die Telefonnummer, wenn man mich anrufen möchte.
Super.
Und kein Problem.
Prima. Ja, super. Hans-Peter, vielleicht zum Abschluss. Wir beide haben uns ja noch was ausgedacht für unsere Hörer. Du hast, glaube ich, vorhin so ganz kurz in einem Halbsatz erzählt, dass du Webinare machst. Und wir haben so ein bisschen in der Vorbereitung überlegt, wie können wir denn unseren Hörern vielleicht auch was Gutes tun. Und wir haben uns entschlossen, dass wir, du im Wesentlichen, ein Seminar machst, so ein Einsteiger-Webinar für Entscheider und Führungskräfte, wo wir uns genau mit diesen Themen Buchhaltung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Deckungsbeiträgen und so weiter, weißt du, alles viel besser als ich, auseinandersetzen möchten. Wir zwei haben da, glaube ich, auch einen guten Deal miteinander gefunden. Magst du da vielleicht nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen?
Genau, das ist mein Klassiker, das gebe ich seit vielen Jahren.
Okay.
Das ist ein zweistündiges Live-Webinar.
Okay.
Mit vielen Grafiken. Da geht es um den Teilbereich Buchhaltung. Mhm. Also Bilanz, Ergebnisrechnung, mhm. BWA, mhm. wie Soll und Haben funktionieren, wie T-Konten funktionieren. Und ich erkläre so, wenn man es einmal verstanden hat, hat man es immer verstanden.
Das ist gut.
Ist dauerhaft. Und da, genau, da schicke ich euch einen schönen Promocode dazu, dass deine Zuhörerin, deine Zuhörer da einen schönen Rabatt dazu bekommen.
Perfekt.
Und dann würde ich dir zwei Terminvorschläge schicken und freue mich natürlich, wenn da jemand Lust hat, sich da einzuwählen. Und während des Webinars kann man dann auch noch Fragen stellen.
Sehr gut.
Danach nicht mehr aus rechtlichen Gründen, ja. Das hat was mit, da gibt es so seltsame Gesetze, aber während des Webinars darf ich die Fragen beantworten.
Okay.
Nur damit da kein Missverständnis entsteht.
Okay.
Und ja, können wir gerne machen, freue ich mich. Da kann man vielleicht mal so im internen Kreis, wenn dann wirklich da die Projektleiter kommen und Ingenieure, sich da auch mal besser austauschen.
Super, das ist eine Top-Idee. Vielen Dank dafür, Hans-Peter. Ich werde auch dabei sein, weil dann lerne ich nämlich gefälligst auch nochmal was.
Ja, und dann du moderierst es hoffentlich auch.
Ja, gerne, mache ich auch. Ich war am Anfang nicht so doof da, wo ich sage, ja, was sind Kosten, ja, wenn bei mir quasi das Geld aus dem Geldbeutel geht. Ne? Prima. genau, also Link, Promo-Link geht ebenfalls raus, findet ihr in den Shownotes, wenn ihr da dabei sein wollt. Einfach klicken und ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ich weiß, es gibt ganz viele Möglichkeiten, da auch Fragen zu stellen und vielleicht auch das ein oder andere Thema, was wir jetzt heute hier im Podcast diskutiert haben, nochmal ein bisschen tiefer zu beleuchten.
Genau,
Hans-Peter,
zum Thema.
Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir haben heute mal so ein bisschen ein Thema beleuchtet, das jetzt nicht so im Kern von Maschinenbau steht, nicht so im Kern von Projektmanagement, das uns aber, glaube ich, ganz uns als Projektleiter oder auch als Ingenieure, als Maschinenbauer, Elektrotechniker am Ende doch irgendwie betrifft. Ich habe heute ganz viel dazugelernt, ich hoffe unsere Hörer auch. Deswegen an dich vielen, vielen, vielen Dank. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da irgendwie vielleicht in ein paar Monaten nochmal so einen Anschlusstermin machen. Und dann haben wir vielleicht auch Zeit, das eine oder andere Thema mal ein bisschen runterzudrecken.
Ja. Lieber Jörg, also der Dank ist ganz meinerseits. Hat mich gefreut, dass ich da bei dir auftreten darf für den Podcast. Und dann freue ich mich, wenn wir weitermachen. Schauen wir mal, was bei rauskommt.
Genau. Danke, Hans-Peter. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir sind für alle draußen, es ist jetzt 19.10 Uhr. Ich gehe jetzt ein Bierchen trinken.
Mach's gut. Gute Idee. Ciao. Danke dir. Dank Tschüss, dir. Jörg.
Das war nun mein Gespräch mit Hans-Peter Rühl und auch gleichzeitig die Episode 125 im Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Den Link zu Hans-Peters Podcast und natürlich auch seinem Buch, den findest du in den Shownotes. Und dort findest du natürlich auch den Link zum Webinar mit Hans-Peter, in dem er dir die Grundlagen zu Buchhaltung, Bilanz und Erfolgsrechnung so erklären wird, dass es auch du als Einsteiger verstehen wirst. Einfach reinklicken und dabei sein. Keine Angst, das Seminar ist genau für Einsteiger ausgelegt. Vielen Dank, dass du diese Episode des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau angehört hast. Um keine weitere Episode zu verpassen, abonniere doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Um so richtig auf dem Laufenden zu bleiben, werde einfach Teil der Community. Ich versorge dich regelmäßig mit Tipps, zusätzlichen Informationen und Neuigkeiten. Du erfährst alles zuerst. Gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de/community und trage dich ein. Dort findest du auch den Zugang zur Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau, in der du jede Menge Vorlagen, Checklisten und Tools findest. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dein Jörg Walter.